SWR 2 Glauben.
Ein gläubiger Christ zeigt seine Mündigkeit darin, dass er als Erwachsener getauft wird.
Niemand, der mennonitisch ist, muss vor Gericht einen Eid leisten, kann mit einem Versprechen belassen.
Es sind schon die Nonkonformisten, diejenigen, die durch ihr alternatives Leben die Gesellschaft herausgefordert haben.
Die Nonkonformisten, 500 Jahre Täuferbewegung, ein Feature von Michael Hollenbach.
Auf den Spuren der Täufer wandelt die Basisgemeinde Wolfshagener Hütten. Adelheid Schermann gehört zu den ältesten Mitgliedern der Basisgemeinde, die sich Anfang der 70er Jahre im schwäbischen Kornwestheim aus einer evangelischen Kirchengemeinde heraus entwickelt hatte. Bundesweit suchte die Gruppe damals nach einem Ort, wo sie zusammenleben konnte. Ganz im Norden, in Wolfshagener Hütten bei Kiel, wurden sie fündig.
Das war für uns Schwaben nicht einfach. Es war ein richtiger Auszug. Aus der Heimat, aus der Verwandtschaft, aus den Berufen. Es gab Trennungen. Manche haben gesagt, meinen Beruf kann ich nicht aufgeben, meine Heimat auch nicht. Und die sind dann zurückgeblieben.
17 Erwachsene und 8 Kinder zogen damals auf den ehemaligen Gutshof in Ostseenähe. Das weiße Hauptgebäude wirkt immer noch herrschaftlich. Die Mitglieder der Basisgemeinde wohnen in kleinen Häusern, die im Laufe der Jahre neu entstanden sind. Nach dem Exodus aus dem Schwabenland vor knapp 40 Jahren war die erste Zeit für die christliche Kommune sehr hart. Um Geld zu verdienen, hatte man begonnen, Holzspielgeräte herzustellen. Und auch die Wohnverhältnisse waren anfangs sehr schlicht, berichtet Martin Klotzwog.
Wir hatten die ersten 15 Jahre fast kein fließend Warmwasser. Wir hatten einen Holzbadeofen, der wurde mit eben Holz gefeuert. Und da gab es eine Zapfstelle, da konnte man heiß Wasser holen. Wir hatten sogar auch nur eine zentrale Dusche, da gab es eine Liste, wo man sich eintragen konnte und dann konnte man warm duschen.
Seit 38 Jahren leben rund 50 Mitglieder der Basisgemeinde Wolfshagener Hütten hier auf dem alten Gutshof, 15 Kilometer nordwestlich von Kiel. Was die frommen Christinnen und Christen vor allem verbindet, steht im Neuen Testament.
Also diese wunderbare Stelle, wo praktisch unser Zusammenleben geschrieben ist. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren ein Herz und eine Seele. Keiner brauchte Mangeleien.
Ähnlich wie bei den Urchristinnen und Christen wird in Wolfshagener Hütten Gütergemeinschaft gelebt. Fast alles wird geteilt. Das Einkommen fließt in einen gemeinsamen Topf. So wie einst bei den täuferischen Hutterern, eine der ersten Täufergemeinschaften, die vor fast 500 Jahren entstanden ist und auf den Reformator Jakob Hutter zurückgeht. Und die Basisgemeinde versteht sich in täuferischer Tradition als eine Friedenskirche, die jegliche Gewalt ablehnt. Die Mitglieder leben verbindlich zusammen, legen eine Art Gelübde ab. Henrike Oliva, die mit ihrem Mann seit 29 Jahren in der Basisgemeinschaft lebt, nennt es ein Versprechen.
Treue zum Bund der Gemeinschaft, dann eben die Bereitschaft, sich auf den offenen Weg der Nachfolge zu begeben mit den anderen Geschwistern zusammen und dass wir Jesus Christus als unseren Herrn anerkennen und was ganz wichtig ist, dass wir nicht über Dritte schlecht reden.
Zum Grundkonsens der Basisgemeinde gehört, den christlichen Glauben authentisch leben. Keine von oben organisierte Versorgungskirche, Nächstenliebe für Bedürftige und auch politisches Engagement, zum Beispiel für Christinnen und Christen in El Salvador. Die Gläubigen in Wolfshagener Hütten bilden eine eigene Gemeinde, unabhängig von den Landeskirchen. Egal, ob sie ursprünglich lutherisch, reformiert oder katholisch waren, alle sind aus ihren Kirchen ausgetreten. Allerdings räumt der ehemalige Katholik Christoph Behner ein:
Ich trete aus dieser Amtskirche erstmal aus, aber aus unserer Prägung können wir nicht austreten.
Vor allem die liturgische Tradition der katholischen Kirche habe ihn bis heute geprägt, meint Behner. Anders als in der katholischen Kirche und den evangelischen Landeskirchen lehnt die Basisgemeinde die Kindertaufe ab, weil sich die Mitglieder bewusst für Christus und die Gemeinschaft entscheiden sollen. Martin Klotzwog:
Unsere eigenen Kinder haben wir bis jetzt nicht getauft, weil wir die Taufe verknüpft haben mit der Mitgliedschaft in der Gemeinschaft.
Die Basisgemeinde sieht sich in der Tradition der Täufer, einer Bewegung, die bald 500 Jahre alt wird. Verschiedene Aktionen und Veranstaltungen sollen schon jetzt auf das Jubiläum hinführen. Am 21. Januar 1525 empfingen in Zürich die ersten Männer um Konrad Grebel und Felix Manz die Erwachsenentaufe, die Geburtsstunde der Täuferbewegung. Die Reformation, da denken viele vor allem an Luther, an Calvin, an Zwingli, die Begründer der lutherischen bzw. der reformierten Kirchen. Die dritte, allerdings heute etwas schmalere Säule der Reformation, bildeten die Täuferinnen und Täufer. Schätzungen gehen aber davon aus, dass sich im 16. Jahrhundert bis zu einem Drittel der Bevölkerung der Täuferbewegung angeschlossen hatte. Andrea Strübind, Professorin für Kirchengeschichte an der Universität Oldenburg, fasst zusammen, was die Täuferbewegung ausmacht.
Sie fanden in der Bibel keine Hinweise auf eine Kindertaufe. Und deshalb, da sie sich sehr stark am biblischen Zeugnis orientierten, haben sie die Kindertaufe abgelehnt.
Ein gläubiger Christ zeigt seine Mündigkeit darin, dass er als Erwachsener getauft wird,
ergänzt Astrid von Schlachter, Leiterin der mennonitischen Forschungsstelle im pfälzischen Weiherhof. Zu den weiteren Merkmalen der Täuferbewegung zählen
eine Kirchenstruktur, die eine Kirche von unten ist. Das bedeutet, dass Kirche besonders geprägt wird durch die Gläubigen und durch das Engagement, die Entscheidung der Gläubigen und nicht so sehr durch ein strukturiertes Amt.
Die Täuferbewegung kennt kein Bischofsamt. Es gibt das Priestertum aller Gläubigen. Die Mitglieder der meisten Täufergruppen lehnten und lehnen den Militärdienst ab. Und gehalten hat sich bis heute die Verweigerung des Eides auf die Obrigkeit.
Die ist auch seit Jahrhunderten festgeschrieben als eins unserer Privilegien,
sagt der mennonitische Pfarrer Jan Lükenschmid.
Niemand, der mennonitisch ist, muss vor Gericht einen Eid leisten, kann mit einem Versprechen belassen. Das gilt auch, wenn man für den Staatsdienst vereidigt werden muss, also Lehrer, Beamte, und dann geht es mit Handschlag und ich verspreche.
Einige Kirchenhistoriker und Historikerinnen haben die Täuferbewegung rückblickend als den linken Flügel der Reformation bezeichnet.
Es sind schon die Nonkonformisten, diejenigen, die durch ihr alternatives Leben die Gesellschaft herausgefordert haben.
Doch als Nonkonformisten waren sie sowohl der Obrigkeit als auch der katholischen, der lutherischen und der reformierten Kirche ein Dorn im Auge, erläutert Theologin Andrea Strübind. Als Baptistin steht sie selbst auch in der Tradition der Täuferbewegung.
Also man hat ihnen immer unterstellt, und das ist das häufigste Argument auch für die Todesstrafe, dass sie letztendlich die Obrigkeit ablehnen und gegen die gesellschaftliche Ordnung opponieren.
Mehrere tausend Täuferinnen und Täufer wurden im 16. Jahrhundert verfolgt, gefoltert und getötet, mit theologischer Rückendeckung der alten und neuen Kirchen. Viele wanderten aus, andere wurden nur geduldet. Manche Historiker sprechen sogar von einem Ekklesiozid, von dem Versuch, die Täuferbewegung auszumerzen. Die Täufergemeinschaft war zugleich eine moderne Bewegung. Das, was katholische Frauen wie Maria 2.0 heute fordern, praktizierten die Täufer schon im 16. Jahrhundert, nämlich die Selbstermächtigung. Der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann.
Mir scheint ein Punkt ganz wesentlich zu sein, dass die Täufer in gewisser Weise die Gestaltung ihres Glaubens, ihrer Religion in die eigenen Hände genommen haben. Also nicht einfach nur einem obrigkeitlichen Diktat folgten oder bestimmten Pfarrern, die im Auftrag der Obrigkeit bestimmte Prinzipien durchsetzten, sondern selber gestaltend tätig werden konnten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt.
Es wurde sehr schnell täuferischer Sprech sozusagen, dass Luther, Zwingli und all die anderen Reformatoren, die haben das Volk Israel zwar aus Ägypten, aus der Gefangenschaft rausgeführt, aber dann irgendwo in der Wüste gelassen. Und letztendlich die Täufer waren diejenigen, die das Volk Israel im übertragenen Sinne dann auch ins gelobte Land geführt haben.
Die Täufer warfen anderen Reformatoren vor, sie seien auf halbem Weg stehen geblieben.
Das Attraktive war diese Bevollmächtigung oder die Wertschätzung der Laien und die Möglichkeit, sich aktiv in die Kirche einzubringen. Also ich sage oft, dass das Täufertum auch den Einzelnen in seiner Bedeutung entdeckt hat.
Betont die Theologin Andrea Strübind.
Diese sehr vielfältige täuferische Bewegung hat tatsächlich etwas gewagt. Sie haben gegen das feste Gefüge von Obrigkeit und Kirche opponiert. Sie waren sehr selbstbewusst in Fragen des Glaubens und der religiösen Praxis. Männer und Frauen, sie haben eigene Gemeinden gegründet und sie haben einen Lebensstil praktiziert anhand der Schrift, der für andere Zeitgenossen sicher als radikal galt.
Doch einige Täufer schossen in ihrer Radikalität weit übers Ziel hinaus. Beim sogenannten Täuferreich zu Münster entwickelten sich die Ideen im Kampf gegen die Obrigkeit zu wahnhaften Endzeitvorstellungen. Nach einer grausamen Stadtbelagerung durch katholische wie protestantische Fürsten endete dieses Täuferreich 1535. Doch auch weniger radikale Täufer bekamen den Druck der Obrigkeiten zu spüren. Sie eckten mit ihrem neuen Glauben an und wurden oft vertrieben.
Die Straße, die wir jetzt runterlaufen, heißt Kreienbühlstraße und erinnert eben an jenen Peter Kreienbühl oder Krebiel, der hier in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts herkam, als Vertriebener aus der Schweiz. Und das war hier ein Gehöft, ein Hof, der auch durch den Dreißigjährigen Krieg heruntergekommen war. Es war schwer zum Bewirtschaften offenbar.
Der Weiherhof, heute ein kleiner Ort, gelegen zwischen Kaiserslautern und Worms. Hühner flattern über die Straße. Auch wenn das Rauschen der Autobahn A63 im Hintergrund zu hören ist, der Ort wirkt wie ein Idyll. Die alten Fachwerkhäuser im Ortskern zeugen von den ersten Täuferinnen und Täufer, die vor rund 350 Jahren hier siedelten.
Es war eine Zeit, die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo eben viele Täufer aus der Schweiz kamen. Die wurden dort vertrieben. Man schlägt immer so ein bisschen auf die katholischen Obrigkeiten ein, aber in der Zeit waren es tatsächlich reformierte Obrigkeiten, die die Täufer rausgeschmissen haben aus der Schweiz.
Die Historikerin Astrid von Schlachter leitet hier die mennonitische Forschungsstelle. Viele Orte in der Pfalz und auch im Kraichgau waren nach dem Dreißigjährigen Krieg zerstört. Viele Menschen durch Krieg und Hunger verstorben.
Es gab tatsächlich auch eine Einladung an diese Täufer mit einem Privileg. Man lud die Leute ein, man gewährte ihnen Steuerfreiheiten für die ersten Jahre, gab ihnen Land zum Siedeln und hoffte, dass die Leute gut wirtschaften und dann spült es das Geld wieder in die Kasse zurück.
Es war eine nicht ganz uneigennützige Toleranz, sagt Astrid von Schlachter, während sie die Stufen zur Kirche hochgeht.
Das ist ja die Kirche. Wir sind ordentlich hier die Stufen hochgelaufen. Diese Kirche ist auch ein Zeugnis, 1837 erbaut. Das war die erste Kirche, die tatsächlich wie eine Kirche aussehen durfte. Es ist ja mit dieser Toleranz oder mit der Tolerierung in der frühen Neuzeit immer so ein Wenn, Denn. Man lud die Leute ein, gab ihnen Privilegien, aber sie sollten am besten keine Kirchen haben am Anfang, sich zu Hause treffen, in der guten Stube. Dann im 18. Jahrhundert erhielten die Täufer die Erlaubnis, ein Versammlungshaus zu bauen, das aber nicht aussehen durfte wie ein Versammlungshaus. Und dann erst 1837 ist hier diese Kirche gebaut worden, die wirklich Kirche ist.
Heute zählt noch rund die Hälfte der Einwohner zu den Mennoniten, die hier eine einmalige Forschungsstelle aufgebaut haben. Bei vielen Christen in Nordamerika, wo es mit den Mennoniten, den Amischen und den Hutterern noch zahlreiche Nachkommen der ursprünglichen Täuferbewegung gibt, ist der Ort Weiherhof durchaus bekannt.
Also Sie werden sicherlich, wenn Sie irgendwo nach Pennsylvania, Kansas oder Ohio kommen, werden die Leute mit dem Weiherhof sicherlich was anfangen können. Das kleine Dörflein kennt man in den USA oder Kanada, manche vielleicht besser als Hamburg oder München oder so.
Traditionelle Täufergruppen wie die Mennoniten, die Amische sowie die Hutterer zählen weltweit zu den am schnellsten wachsenden christlichen Gemeinschaften. Die Mennoniten, die sich auf den niederländischen Reformator Menno Simons berufen, bildeten sich Mitte des 16. Jahrhunderts heraus und sind streng pazifistisch ausgerichtet. Ende des 17. Jahrhunderts gründeten sich die aus Südwestdeutschland und der Schweiz stammenden Amische. Die Mennoniten waren den Amischen zu weltoffen. Einige Gemeinschaften der Amischen lehnen bis heute moderne Technik ab. Im Eingang der Forschungsstelle stößt man zuerst auf eine Frauenfigur in traditioneller Tracht der Hutterer mit einem schwarzen Kopftuch mit weißen Punkten. Je größer die weißen Punkte auf dem Tuch, desto traditioneller sind die Frauen, erläutert Astrid von Schlachter. In der Forschungsstelle in einem kleinen Nebenraum präsentiert die Historikerin einige der Schätze hier.
Dieses Buch von 1575, das wird noch
weitere 500 Jahre gut überleben, was man von Büchern seit dem 19. Jahrhundert nicht sagen kann. Aber bei denen hier, die sind so gut, die kann man auch mal reinschnuppern und mal anfassen.
Einen Teil der Forschungsstelle nehmen die großen verschiebbaren Rollregale ein mit dem Bestand von zahlreichen alten Büchern. Die Seiten sind noch aus säurefreiem Papier. Der Buchdeckel aus Holz eingeschlagen in Schweinsleder.
Das ist jetzt hier ein Märtyrerspiegel im richtigen oder langen Titel Der blutige Schauplatz oder Märtyrerspiegel der taufgesinnten oder wehrlosen Christen. Das ist ein Buch aus dem 17. Jahrhundert.
Christinnen und Christen, die für ihren Glauben gestorben sind, spielen bei den Täufern eine große Rolle. Mehrere Tausend wurden vor allem im 16. Jahrhundert hingerichtet.
Diese Hinrichtungen waren im 16. Jahrhundert ja sowas wie Reality-TV eigentlich. Da sind Leute hingelaufen und alle haben zugeguckt und es gab was Spektakuläres zu sehen. Traditionellerweise, also ganz üblich war es, dass Frauen eigentlich ertränkt wurden. Männer wurden geköpft oder am Galgen hingerichtet. Und wenn man wirklich die Anführer hatte, dann hat man die häufig noch verbrannt.
Nicht weit vom Weiherhof entfernt liegt der Ort Enkenbach. Die mennonitische Gemeinde hier ist noch recht jung, entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg durch Geflüchtete aus Westpreußen, die aber ursprünglich aus den Niederlanden kamen.
Das bedeutet im Grunde, die Menschen, die hierher kamen, haben anders als alle anderen Mennonitengemeinden, die hier seit dem 17., 18. Jahrhundert bestehen, haben alle niederländische Wurzeln.
Was man bis heute an den Namen ablesen kann. Rainer Burkhardt ist Pfarrer der Enkenbacher Gemeinde. Aber was unterscheidet heute eigentlich eine mennonitische Gemeinde von anderen christlichen Gemeinschaften? Pfarrer Burkhardt erklärt es so. Ein Katholik sei mal gefragt worden.
Was ist denn der Unterschied zwischen euch und den Mennoniten? Und dann kam es im tiefsten rheinhessischen Dialekt. Ei, die Mennonite, die bleiben noch der Kersch noch steh. Das bedeutet, die laufen nicht nach Hause, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Und das beschreibt es aber eigentlich sehr gut. Natürlich ist es auch Minderheitenverhalten, das will ich gar nicht abstreiten. Aber es hat den tieferen Sinn, dass man interessiert ist am Ergehen des anderen und dass man das auch pflegt.
Gepflegt wird hier in Enkenbach aber auch die täuferische Tradition. Mit den Jugendlichen, die auf ihre Taufe vorbereitet werden, fährt der Pfarrer in die Schweiz, dort, wo alles begann. Am 21. Januar 1525 empfingen hier die ersten Männer um Konrad Grebel und Felix Manz die Erwachsenentaufe.
Wir stehen an der Limmat, wo Felix Manz 1527 ertränkt worden ist für seinen Glauben. Wir gehen in die Täuferhöhlen südlich von Zürich, wo die Täufer sich im Geheimen getroffen haben zu Gottesdiensten in den Wäldern. Wir gehen nach Bern, wo es so ganz erste zaghafte Freiheiten gab.
Die 15-jährige Fenja Schmidt war im vergangenen Jahr mit in der Schweiz.
Manchmal kann man sich das gar nicht vorstellen, was die alles gemacht haben, um Gottesdienst abzuhalten, so in versteckten Höhlen, und wie die dann morgens ganz früh loslaufen mussten, nur um Gottesdienst zu haben für eine Stunde oder so. Und wie die dann so einen hohen Berg hochlaufen mussten und so. Das mussten wir dann auch machen. Und wir konnten uns nicht vorstellen, das jeden Sonntag zu machen, ja.
Manches, was sie vor Ort über die Anfänge der Täufer erfahren haben, sei auch ganz schön gruselig gewesen.
Wir haben auch gesehen, was so mit Leuten passiert ist, wie die so eingesperrt wurden oder auch manche lebendig verbrannt wurden oder so.
Kennzeichen mennonitischer Gemeinden ist nicht nur die enge Gemeinschaft, sondern auch die Theologie. Hier gibt es keinen Bischof, kein Landeskirchenamt, die Gemeinde ist autonom.
Es ist schon was anderes, wenn Sie in einer Gemeinde leben, die über alle ihre Belange selbst entscheidet. Die entscheiden muss, will sie ein Bekenntnis oder will sie keines? Darüber muss sich kein Landeskirchler und schon gar kein Katholik Gedanken machen. Die entscheidet, wer wird unser neuer Pfarrer oder unsere neue Pfarrerin? Da wählt nicht das Presbyterium oder der Bischof, sondern die versammelte Gemeinde gibt ihre Stimme ab. Jeder, der getauft ist, darf abstimmen, wohin das Geld geht, darf abstimmen, wie der Haushalt aussieht in der Gemeindeversammlung.
Die Basisgemeinde Wulfshagener Hütten in der Nähe von Kiel hat keinen Pfarrer, der allein für die Gottesdienste und die Seelsorge verantwortlich wäre. Hier gilt das Priestertum aller Gläubigen. Pro Woche sind jeweils zwei Mitglieder zuständig für das Morgen- und Mittagsgebet sowie den Gottesdienst am Sonntag. Geleitet wird die Gemeinde von einem dreiköpfigen Team, dessen Mitglieder rotieren.
Sobald da nur ein bisschen Wertigkeit reinkommt, finde ich es ganz schnell schwierig. Dass es ein Oben und Unten gibt in der Gemeinde, ne? Dass der Pfarrer oder dass die Leitung mehr zu sagen hat wie die anderen. Das finde ich in der Bibel nicht wieder.
Das einfachste Glied soll so viel zu sagen haben wie die Leitung, betont Christoph Behner. Allerdings.
In jeder Gruppe, in jeder Gemeinschaft gibt es immer diese Gefährdung, dass man sich am Ende sogar für was Besseres hält oder dass Macht eine Rolle spielen. Das gibt es natürlich auch in der Basisgemeinde. Aber ich habe immer wieder erlebt, dass wir so eine flache Hierarchie zum Glück hier entwickelt haben. Und die meisten von uns, glaube ich, eine große Allergie haben, wenn es tendenziell in irgendeine andere Richtung gibt, dass ich bisher denke, wir sind da hoffentlich ganz gut gegen gewappnet.
Regina Rösch wohnt mit ihrer Familie in der Basisgemeinde. Als die Röschs damals Mitglieder wurden, haben sie ihr gesamtes Vermögen mit in die Gemeinschaft eingebracht. Immerhin hatten sie vor dem Umzug an die Ostsee ihr Haus verkauft. Dass sie nun in einer Gütergemeinschaft lebt, in der alles geteilt wird, findet Regina Rösch gut.
Viele sagen immer, ja, und kein eigenes Geld. Und da habe ich gar keine Mühe damit. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an gar nichts. Und ich brauche mich viel weniger, um so Sachen zu kümmern als früher.
Und wenn man sich mal etwas Besonderes leisten will?
Wenn ich mir etwas kaufen will zum Anziehen, dann kann ich mir etwas mit Qualität kaufen. Und dann nehme ich das Geld dafür und kriege es, ohne dass jemand irgendetwas sagt. Da herrscht ein großes Wohlwollen.
Ansonsten versorgt sich jeder in dem eigenen Laden, in der Kleiderkammer. In der Basisgemeinde gilt, jeder arbeitet möglichst nach seinen Fähigkeiten und konsumiert nach seinen Bedürfnissen. Ein Lernprozess, meint Henrike Oliva.
Natürlich ticken wir alle ja verschieden. Der eine hat seine Grenze an einer ganz anderen Stelle als der andere. Das ist eben auch eine Kunst. Und das finde ich auch, wo wir auch auf dem Weg sind, dass nicht jeder und jede das Gleiche braucht und fordert. Also manche brauchen mehr Urlaub im Sommer, manche brauchen mehr Klamottengeld. Also dass es da keinen Status quo gibt, der für alle gleich ist. Und dass wir das trotzdem aushalten und sagen, okay, das finde ich einen Punkt, der manchmal ein bisschen knirscht, aber den ich ungleich wertvoller finde, als wenn wir das jetzt alles zuteilen würden, für jeden das Gleiche.
Die Basisgemeinde ist ein christliches Projekt, das an die Wurzeln der Täuferbewegung anknüpft. Dabei waren die Täuferinnen und Täufer eigentlich schon damals im 16. Jahrhundert ihrer Zeit weit voraus.
Wir sind ja heute in einer Ära, die ich als Ende des konstantinischen Zeitalters bezeichnen würde. Das heißt, die Selbstverständlichkeit, mit der jeder Bürger eines Gemeinwesens Mitglied einer christlichen Konfessionskirche ist, löst sich auf. Wir machen zusehends die Erfahrung, dass Menschen aufgrund persönlicher Entscheidungen zur Kirche gehören wollen oder sich gegen sie entscheiden. Und dieses Freiwilligkeitsprinzip, das im Grunde mit dem Anstaltstypus Kirche, der in der Reformation, wenn man so will, erneuert und verstetigt wurde, eigentlich nicht vereinbar ist.
Der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann.
Insofern hat die täuferische Vergemeinschaft aufgrund von persönlichen Überzeugungen natürlich für Menschen unserer Zeit eine höhere Plausibilität. Ich glaube, wir brauchen auch viel stärkere sozusagen Freiwilligkeitsmomente in den etablierten Großkirchen.
Eine dieser etablierten Großkirchen, die der Lutheraner, hat 2010 ein Schuldbekenntnis formuliert. Der Lutherische Weltbund bat die mennonitischen Christinnen und Christen um Vergebung für die brutale Verfolgung im 16. und 17. Jahrhundert. Irritierend ist dabei allerdings, dass bis heute angehende lutherische Pastorinnen und Pastoren auf das Augsburger Bekenntnis von 1530 ordiniert werden. Dort werden in Artikel 16 die Täufer ausdrücklich verdammt. Im Vergleich zu den Lutheranern und den Reformierten sind die Nachfolger der Täuferinnen und Täufer in Mitteleuropa heute eher eine relativ kleine Religionsgemeinschaft. Das stört den mennonitischen Pastor Jan Lüken Schmidt aber nicht.
Na, ich will nicht sagen, wir sind ein bisschen was Besonderes, aber wir sind ein wenig anders. Das Bewusstsein ist schon auch da, ja.